Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Ein Dienstagabend im Hotel Schätzle im Grunewald in Berlin-West. Lucy John vermisste ihren Ehemann. Sie war mit ihm gemeinsam nach Berlin gereist. Seine Sachen sind noch im Hotelzimmer, die Schlüssel stecken am Koffer. Darin seine Papiere, das Foto der gemeinsamen Tochter, das er sonst immer bei sich hat. Jede Minute wird später rekonstruiert und in den Akten festgehalten. Lucy John wird unruhig. Sie kann nur in Erfahrung bringen, dass ihr Mann einen Mietwagen mit Chauffeur bestellt hatte. Mehr nicht. Gegen Morgen gibt es immer noch keine Neuigkeiten. Sie weckt die Sekretärin ihres Mannes, die ein Zimmer im gleichen Hotel hat. Sie zögert, die bundesdeutschen Behörden einzuschalten. Es würde zu großes Aufsehen erregen. Schließlich ruft Lucy John in Köln an beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Sie informiert darüber, dass ihr Mann Otto John verschwunden sei. Spätestens jetzt machen sich die Verfassungsschützer auf die Suche nach ihrem verschollenen Chef. Otto John leitet die Behörde, die die noch junge Bundesrepublik vor den Feinden ihrer Verfassung schützen sollte. Wer alles zu diesen Feinden gehörte, darüber war man sich noch nicht einig. Klar war aber, manche davon sitzen in Ost-Berlin. Dort meldet man sich einen Tag später zu Wort.
Das Ministerium des Innern gibt bekannt: Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Dr. Otto John, hat am 20. Juli 1954 mit verantwortlichen Persönlichkeiten der Deutschen Demokratischen Republik eine Aussprache im demokratischen Sektor von Berlin geführt.
Otto John, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, verschwindet und taucht in der DDR wieder auf. Ein Feature von Thomas Klug.
Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, in die DDR zu gehen und hier zu bleiben, weil ich hier die besten Möglichkeiten sehe, für die Wiedervereinigung Deutschlands und gegen die Bedrohung durch einen neuen Krieg tätig zu sein.
Ein Gefühl des Schauderns erweckt diese Umgebung. Verehrte Anwesende, bei uns.
Was für ein Dienstag. Am Vormittag Gedenkveranstaltung, 20. Juli. Genau 10 Jahre zuvor war das Attentat auf Hitler gescheitert. Der Diktator hatte danach noch mehr gewütet. Und jetzt, 10 Jahre später, gedachten alle derjenigen, die versucht hatten, Hitler zu beseitigen.
Welch eine Traurigkeit muss euch erfüllen.
Bundespräsident Heuss und Kanzler Adenauer nahmen an der Gedenkveranstaltung im Berliner Bendlerblock teil. Dort, wo einst das Oberkommando des Heeres seinen Sitz hatte. 10 Jahre sind keine lange Zeit.
Die Gestapo-Lümmel.
So berichtete es Otto John später seinem Freund und Förderer, dem Minister für gesamtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser.
Die Gestapo-Lümmel haben mit hämischer Gebärde die Veranstaltung verfolgt.
Am 20. Juli 1954 ist Otto John nach Berlin geflogen und hat an der Gedenkfeier für den Widerstand des 20. Juli teilgenommen. Einer der Widerständler war sein Bruder, der von den Nazis dann noch ganz zum Ende des Krieges mit einem Genickschuss umgebracht worden ist. Das hat ihn tief berührt.
Der Historiker Michael Wahler hat die Entstehungszeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz erforscht und eine Biografie über dessen ersten Präsidenten Otto John verfasst.
Und dort während der Gedenkfeier musste er feststellen, dass einige der Personenschützer des Bundeskriminalamtes, die zugegen waren, ehemalige Gestapo-Mitglieder gewesen sind, die er kannte. Und er hatte den Eindruck, sie würden dort grinsend an der Seite stehen.
Irgendetwas musste passiert sein mit Otto John. Es ist der Tag, an dessen Abend er im Grunewald spurlos verschwindet. Als er wieder auftaucht, hatte er nur ein paar Kilometer zurückgelegt und eine Grenze überwunden. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ging in die DDR. Niemand auf westlicher Seite war vorab informiert. Niemand war darauf vorbereitet. Das Verschwinden löste Schlagzeilen aus. Manche lagen sehr weit neben der Wahrheit.
Dr. John stürzte sich aus dem Fenster. Abwehrchef endete durch Selbstmord in Ost-Berlin.
glaubte das Hamburger Echo zu wissen. Die Verfassungsschützer selbst gingen davon aus, dass ihr Chef entführt wurde. Es herrschte Kalter Krieg, die These war nicht abwegig. 2 Jahre zuvor hatte das Ministerium für Staatssicherheit den Juristen Walter Linse nach Ost-Berlin verschleppt. Doch wie war Otto John über die Grenze gelangt? Das Fahrzeug, mit dem er sich vom Hotel abholen ließ, setzte ihn in der Nähe der Praxis des Arztes Wolfgang Wohlgemuth ab. Das stellte man später fest. Beide kannten sich von früher. Mit ihm fuhr John nach Ost-Berlin. Laut Zeugenaussagen soll er selbst am Steuer gesessen haben.
Darum bietet die Deutsche Demokratische Republik allen Patrioten die freie Plattform, von der diese Männer und Frauen zu ganz Deutschland sprachen, sprechen und sprechen werden.
In Ost-Berlin freute man sich zunächst über einen prominenten und kundigen Westdeutschen, der die eigenen Reden bestätigte. Die Reden von der Gefahr, dass in der Bundesrepublik die alten Nazis überall Einfluss auf die politischen Geschicke des Landes nehmen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen des Ausschusses für Deutsche Einheit. Und danke Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen.
Pressekonferenz im Haus der Presse in Ost-Berlin.
Herr Dr. John, bitte.
Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich selbst diese Pressekonferenz gewünscht und veranlasst habe, weil es mir sehr darauf ankommt, einmal zur Weltöffentlichkeit zu sprechen.
Otto John hatte viel zu sagen und gab allerlei Rätsel auf.
Die Nazis sind wieder da und mit ihnen ist der Geist wieder lebendig geworden, der das deutsche Volk in die totale Katastrophe geführt hat. Es ist doch längst kein Geheimnis mehr, dass die FDP in Nordrhein-Westfalen von Nazis durchsetzt ist und beherrscht wird. Das stetige Vordringen der unverbesserlichen narzisstischen Elemente in der Bundesrepublik ist die logische Folge der Politik Dr. Adenauers, der sich vornehmlich auf diejenigen Kreise stützt, die schon mit Hitler den Bolschewismus ausrotten wollten. Das Klima der Bundesrepublik ist auf eine Wiederbelebung des Nationalsozialismus und des Militarismus gestimmt. Möglich geworden ist diese Entwicklung nur deshalb, weil die Amerikaner in ihrer geradezu hysterischen Besessenheit von der Angst vor dem Kommunismus keinen anderen Ausweg mehr finden und ihren Kreuzzug gegen den Osten vorbereiten. Die ganze westliche Welt ist erst von Hitler und nun von USA aus mit einer Angstpsychose infiziert worden. Mit der Angst vor dem Kommunismus hat schon Hitler das deutsche Volk vor der Machtübernahme verwirrt, eingeschüchtert, überlistet und schließlich vergewaltigt.
Stauffenberg ist nicht für eine westdeutsche Bundesrepublik gefallen.
Schnell wurde klar, Otto John war unzufrieden mit der bundesdeutschen Politik und sah die alten Kräfte am Werk, die Deutschland schon einmal in den Ruin getrieben hatten. Dr. Franziska Kuschel, Historikerin und Mitarbeiterin an einer Studie über die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus.
Insofern hat er diese Gelegenheit auf der Pressekonferenz zur Stellungnahme genutzt, um gegen die Remilitarisierung und die Renazifizierung Kritik daran zu üben. Das sind sozusagen, wenn man das historisch sich anschaut, durchaus berechtigte Kritikpunkte. Er bringt ja auch einige biografische Beispiele von Personen sehr konkret. Das ist belegt, dass es da durchaus belastetes Personal gab, die eben in die Führungsposition der Bundesrepublik zurückkamen.
In der Bundesrepublik hatte Otto John zahlreiche Feinde. Er wusste zu gut, wer die alten Nazis waren. In einem Kriegsverbrecherprozess gegen den Generalfeldmarschall Erich von Manstein hat John die Anklage unterstützt und er hat sich als Zeuge gegen Ernst von Weizsäcker, dem Vater des späteren Bundespräsidenten, zur Verfügung gestellt. Und da war noch Johns Widersacher Reinhard Gehlen, Generalmajor der Wehrmacht unter Hitler und danach von den Amerikanern damit betraut, die Organisation Gehlen aufzubauen, den Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes. Im Gegensatz zu John hatte Gehlen keinerlei Bedenken, belastete und stramme Nazis mit neuen Aufgaben für die Bundesrepublik zu betrauen. Gehlen hatte sich Hoffnung gemacht, oberster Verfassungsschützer zu werden. Der Auswahlprozess für das Amt war langwierig. Die Alliierten hatten großes Interesse, an der Entscheidung beteiligt zu werden. Otto John bekam den Zuschlag, nachdem vorher 9 andere Kandidaten abgelehnt wurden. Dieser Umstand dürfte die Zahl seiner Gegner weiter erhöht haben. Als John schließlich in der DDR auftauchte, hatten seine Feinde keine Hemmungen mehr. Die Deutsche Illustrierte vom August 1954 wusste sich gar nicht mehr zu zügeln.
Gestapo-Agent, Homosexueller, Handlanger der Roten Kapelle, Aushorcher im Nürnberger Gefängnis, Immigrant in englischer Uniform, Denunziant im Mannstein-Prozess, Alkoholiker, Freund und Mitarbeiter berüchtigter deutschen Hasser, Intimus des SED-Leibarztes, das war Verfassungsschutzpräsident Otto John.
Der Tonfall ähnelt wohl nicht zufällig dem einstigen Nazi-Gossenblatt, der Stürmer. Die DDR-Presse hatte derartige Ausfälle nicht nötig. Die konnte sich einen sachlichen Ton leisten, auch wenn die Häme aufgrund der bundesdeutschen Blamage immer wieder durchschien. Die Fragen und Antworten auf der Pressekonferenz von Otto John wurden sogar als Broschüren gedruckt, wobei sich Mitschnitt und Nachdruck in Teilen voneinander unterscheiden. Im Ton ist eine Frage nach 2 Briefen Johns an seine Frau zu hören. Die New York Herald Tribune hatte aus ihnen zitiert. John habe darin formuliert, dass er gezwungen sei, in Ost-Berlin zu bleiben. Das Wort gezwungen sei sogar unterstrichen gewesen.
Darf ich Sie fragen, ob dieser Text stimmt und von Ihnen stammt? Gründe, die ich nicht erklären kann, haben mich gezwungen, einen Schritt zu tun, den ich später erklären werde. Und so
ja, so ungefähr habe ich geschrieben. Ich finde es nicht besonders fair oder fein, wenn meine Privatbriefe hier diskutiert werden. Schließlich gibt es auch noch eine private Sphäre, die respektiert werden sollte.
In der Broschüre wird ein Vertreter der Bild-Zeitung so zitiert.
Man sagt, dass Sie eine sehr glückliche Ehe geführt haben. Haben Sie sich bisher noch nicht bemüht, Ihre Frau nach dem Osten zu holen?
Die Broschüre ist ergänzt um Briefe, die DDR-Bürger an den ehemaligen obersten Verfassungsschützer geschrieben haben sollen.
Sehr geehrter Herr Doktor, es ist mir ein Herzensbedürfnis, Sie zu Ihrem mutigen und verantwortungsbewussten Handeln zu beglückwünschen. Arthur Scheffel, Dozent an der Universität Leipzig, 11. August 1954.
Möge Ihre mutige Tat dazu beitragen, dass diese Elemente immer klarer entlarvt, immer stärker isoliert und schließlich zum Sturz gebracht werden. Dresden, 10. August 1954, Dr. Margarete Dück.
Sehr geehrter Herr Dr. John, ich komme soeben aus Westdeutschland. Es war mir eine Genugtuung zu sehen, welche Bestürzung und welche Aufregung Ihr Entschluss in gewissen Kreisen verursacht hat.
Die von der SED veröffentlichten Briefe an Otto John illustrieren, wie die DDR ihren Erfolg verstanden wissen will. Der realen narzisstischen Gefahr im Westen steht die DDR gegenüber. Ein Hort des Friedens, in dem kein Platz ist für Revanchisten, Nationalsozialisten und Kriegstreiber. Ein Weltbild, das sich die Staatspartei SED zusammengebastelt hatte und bis zum Herbst 1989 und darüber hinaus behielt. Und genau in dieses Bild passte der Auftritt von Otto John. Die Machthaber seiner offenbar neuen Heimat waren damit sehr zufrieden. Sie hatten ein Erfolgserlebnis dringend nötig, denn die Geschichte der DDR war bis dahin eher kompliziert verlaufen. Die ideologische Abgrenzung zum Westen war immer wichtig.
Wir in der Ostzone, wir haben den demokratischen Weg beschritten, wir haben bei uns durchgeführt. Die Enteignung der Kriegsverbrecher. Wir haben Bodenreform durchgeführt. Was da drüben, ja, unter dieser Bonner Regierung, praktisch ist die ja nur eingesetzt durch das amerikanische Kapital.
Ja, wenn man die Ministerliste sieht, da sieht man ja am allerbesten, wie viele Arbeitervertreter dabei sind.
Die DDR als Alternative für Deutschland? Es kamen nur wenige rüber, die das glauben wollten. Spätestens seit dem 17. Juni 1953 war klar, die verkündeten Erfolge und die bestellte Zustimmung zur SED-Politik haben mit der Stimmung im Land nichts zu tun. Der Unmut über leere Geschäfte, über Kollektivierung, Verstaatlichung und die überall präsenten Parteilosungen war stärker. Der Aufbau hatte sichtbar brachiale Züge bekommen. Die Schwerindustrie sollte ausgebaut werden, was nur funktionieren konnte, wenn gleichzeitig die Produktion von Konsumgütern vernachlässigt wurde. Der Mittelstand sollte aus ideologischen Gründen zerschlagen werden. Landwirte wurden zur Kollektivierung ihrer Böden und ihrer Tierbestände gezwungen. Handwerker wurden in Produktionsgesellschaften gedrängt. Die Folgen waren überall sicht- und spürbar.
Die politische Justiz füllte die Gefängnisse in dem Maße, wie sich die Geschäfte leerten, füllten sich die Gefängnisse mit politischen Häftlingen.
Dr. Ulrich Mählert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Und dann Anfang 1953 Stalin, der kurz vor seinem Tod nochmal das Schwungrad der Säuberungen drehte, als er seine Ärzte verhaften ließ, die zumeist auch jüdischer Abstammung waren, mit dieser sogenannten Ärzteverschwörung und diese antisemitische Komponente der politischen Repression vom Zentrum in Moskau aus bis in die DDR ausstrahlte. In dieser Zeit verschärfte die SED-Führung den Kampf gegen die Kirche, vor allen Dingen gegen junge Christen, die in der jungen Gemeinde organisiert waren, die als Kriminelle und Agentenzentrale denunziert wurde. Und gleichzeitig wurde der Druck auf die jüdische Gemeinde so groß, dass die Leitung der jüdischen Gemeinde sich in den Westen absetzen musste. 8 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus hat ausgerechnet der Antisemitismus in der DDR Urstände gefeiert. Und das war natürlich erstmal eine unglaubliche Anspannung.
In dieser Zeit tauchte Otto John in der DDR auf, um dort die Bundesrepublik anzuklagen. Die Welt hörte ihm zu. Die SED hatte genau die Ablenkung von den hausgemachten Problemen, die sie brauchte.
Als ich im Dezember 1950 mein Amt in der Bundesrepublik übernahm, hatte ich die Illusion, am Aufbau eines neuen Deutschland mitzuarbeiten, das gereinigt vom Nationalsozialismus allen Deutschen die Möglichkeit zur friedlichen Entfaltung ihres Lebens bieten würde. Stattdessen haben wir heute ein geteiltes Deutschland, das in der Auseinandersetzung zwischen Ost und West zum Schauplatz eines neuen Krieges zu werden droht, der nicht nur unvorstellbare neue Leiden über uns bringen, sondern tatsächlich die Existenzgrundlage unseres Volkes als Nation zerstören würde.
Was Otto John vorbrachte, passte gut zur Propaganda der DDR. Und es entsprach seinen Erfahrungen. Er sah, wie jene Kräfte in der Bundesrepublik erstarkten, die noch nicht einmal ihre Verantwortung für die Vergangenheit übernommen hatten. Franziska Kuschel.
Otto John war ja als Präsident im Bundesamt für Verfassungsschutz auch unzufrieden mit einer Denkschrift, die schon in der Bundesrepublik erschienen war. Er wollte eine Reform der Behörde, kam aber nicht weiter und musste eben auch zusehen, wie ehemalige Nationalsozialisten belastetes Personal immer stärker auch wieder in die bundesdeutschen Verwaltungen in wichtige Positionen kam.
Verrat wird mir heute nicht zum ersten Mal zum Vorwurf gemacht. Diejenigen, die in dieses Horn stoßen, sind aber eigentümlicherweise oder vielleicht auch gar nicht so ganz zufällig dieselben, die mich schon vor 10 Jahren des Verrats beschuldigt haben und gerne gehängt hätten. Wer mich kennt oder auch nur annähernd eine richtige Vorstellung von mir hat, weiß, dass ich kein Kommunist bin.
Otto John hat sehr viele Feinde gehabt. Man kann fast fragen, ob er überhaupt Unterstützer hatte. Einige waren es sicherlich, Theodor Heuss, der Bundespräsident, und Jakob Kaiser, einer der wenigen überlebenden Widerstandskämpfer, die dann Minister wurden in der Zeit. Aber die meisten Personen des öffentlichen Lebens, die wichtige Rollen hatten, haben tatsächlich gegen ihn gearbeitet, in den Geheimdiensten, in den Behörden, im Auswärtigen Amt, wo die ehemaligen Torwächter und die Eliten aus der Nazizeit wieder eingekehrt waren.
Genau das musste Otto John geschmerzt haben. Immerhin stand er vor 1945 auf der Seite des Widerstands gegen das Hitlerregime, im Gegensatz zu vielen anderen, die ihm später beruflich begegneten. Er nutzte seine damalige Arbeit bei der Lufthansa, um für die Widerständler Klaus und Dietrich Bonhoeffer, Justus Delbrück und Hans von Donani Kontakte ins Ausland herzustellen, sagt der John-Biograf Michael Wahler.
Otto John war sicherlich nicht im Zentrum des Widerstands vom 20. Juli 1944. Er war aber jemand, der Kontakt aufnahm zu Personen, die am Rande standen, hat zum Beispiel mit Theodor Heuss den Julius Leber mit in den Widerstand gebracht, den Gewerkschaftsführer.
Otto John selbst sah den deutschen Widerstand gegen Hitler wenig pathetisch. 1984 erzählt er in einem Interview mit dem Westberliner SFB.
Die Tat Stauffenbergs war nicht von einer Bewegung getragen. Und obwohl es Hunderte und Tausende was Widerständler gegeben hat, die elendlich zugrunde gerichtet worden sind, auch finanziell, wirtschaftlich und so weiter. Die Widerstandsbewegung ist in der Stillhaltebewegung versandet. Es gab keine Widerstandsbewegung. Sinnlose Opfer. Heroisch, was sie gemacht haben. Aber in der Wirkung überhaupt kein Fetzchen Aussicht auf Erfolg. Wie die Sophie Scholl gesagt hat, nachdem sie verurteilt war, das wird Wellen schlagen. Es hat keine Wellen geschlagen. Überhaupt nicht. Wann ist es überhaupt vom deutschen Volk zur Kenntnis genommen worden?
Auch wenn Otto John nicht an der Spitze des Widerstands war, seine Arbeit gegen Hitler-Deutschland war nicht ungefährlich. Otto John musste 4 Tage nach dem missglückten Attentat auf Hitler nach Spanien fliehen. Von dort wollte er nach Großbritannien. Ein Auto der britischen Botschaft brachte ihn später nach Portugal, wo er nur knapp einer Auslieferung nach Deutschland entging. Erst im November erreichte er englischen Boden. Nach Kriegsende erfuhr Otto John, dass sein jüngerer Bruder Hans noch im August 1944 verhaftet, verhört, gefoltert und 2 Wochen vor Kriegsende hingerichtet wurde.
Nachdem ich in meinem Amt fortgesetzt von den sich überall im politischen und auch im öffentlichen Leben widerregenden Nazis angeprangert worden bin, hat nunmehr der Herr Bundesinnenminister mir die weitere Arbeit in meinem Amt unmöglich gemacht.
Wir haben häufig ja den Eindruck, dass der Übergang vom Nationalsozialismus 1945 zur Demokratie der Bundesrepublik Deutschland nahtlos verlaufen ist. Im Grunde genommen war aber diese Zeit Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre eine sehr, sehr unruhige Zeit. Und viele wussten nicht, in welche Richtung das eigentlich gehen würde. Ob Deutschland tatsächlich oder die Bundesrepublik tatsächlich eine demokratische Wandlung durchmachen könnte. Die Sorge, das merkt man in vielen Dokumenten und Berichten der Alliierten, ist sehr, sehr groß, dass das aus dem Ruder laufen könnte.
Andererseits gab es in den 1950er Jahren in der Bundesrepublik kein großes Interesse, genauer hinzuschauen, wer eigentlich in die Nazi-Diktatur involviert war. Die Vergangenheit war nichts, worüber man debattieren wollte. Außerdem schienen die neuen Feinde wichtiger. Die neuen Feinde wurden links verortet. Wer sollte sich da noch um Nazis kümmern? Otto John sprach noch einmal darüber, 30 Jahre nach seinem Auftritt auf der Ostberliner Pressekonferenz. Seine Stimme hört sich da älter an, sein Tonfall ist weniger streng, weniger schneidend.
Und ein Bekannter kam zu mir und sagte, du, die haben jetzt Mächtchen Bammel vor dir, denn bei allen zukünftigen Besetzungen wird ja wahrscheinlich das Bundesamt für Verfassungsschutz recherchieren oder gefragt werden, wie ist die Vergangenheit, sind die vertrauenswürdig auf den und den Posten? Und er hat einem gesagt, du hör mal, sei vernünftig und stell dich gut mit dem John, denn der wird vielleicht mal entscheiden, ob du wieder Botschafter werden kannst oder nicht.
Die historische Forschung, gerade auch der letzten Jahre, die sich ja zum Beispiel sehr vielen Bundesministerien gewidmet hat, hat ja mit dem Abstand auch der historischen Forschung noch mal sehr deutlich gezeigt, wie stark bisweilen Personal belastet war.
Das war natürlich ein Schlag gegen das Auswärtige Amt, gegen diejenigen, die mich da nicht sehen wollten. Diese ganze Clique, die nannte ich die Ribbentrop-Boys. Der ganze Laden war von Ribbentrop-Boys durchsetzt. Und die waren natürlich plötzlich erstaunt, als ihnen bekannt wurde, denn das ging ja von einem Tag zum anderen, dass ich Präsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz wurde. Das schlechte Gewissen für die, die mitgemacht haben.
Damals wurde in vielen Personalunterlagen ja lückenhaft gearbeitet, Widersprüche wurden hingenommen. Man fragte eigentlich nicht wirklich in der Tiefe nach, weil man sozusagen die Vergangenheit ruhen lassen wollte. Dieses Beschweigen der Vergangenheit war eigentlich ein breiter Konsens, zumindest in der Bundesregierung. Und die einzelnen Biografien, über die wir heute wissen, die ja erschrecken in dem Ausmaß dessen, wonach man nicht weiter gefragt hat, was man einfach nicht wissen wollte.
Es ist unbestritten und heute gut belegt. Die frühe Bundesrepublik hatte es nicht geschafft, Nationalsozialisten von Führungspositionen fernzuhalten. Sie hat es nicht einmal versucht. Viel lieber und intensiver wollte sie sich den tatsächlichen und vermeintlichen Gefahren aus dem Osten widmen.
In den bundesdeutschen Parlamenten der 1950er Jahre waren ein Drittel der Abgeordneten ehemalige Parteigenossen. 79% der Bundesrichter im Jahr 1956 hatten schon für die NS-Justiz gearbeitet. Über die Hälfte des Führungspersonals im Innenministerium waren ehemalige Mitglieder der NSDAP.
Ein Problem für die junge Bundesrepublik ist sicherlich gewesen, insbesondere in den Sicherheitsbehörden, bei der Polizei und insbesondere im Bundeskriminalamt, dass ehemalige Mitglieder der SS und der Gestapo wieder in führende Positionen eingekehrt sind. Das hätte man durchaus verhindern können. Es waren ja nicht alle ehemaligen SS-Mitglieder tatsächlich überzeugte Nationalsozialisten. Aber da hat man sich auf das Urteil verlassen von einigen wenigen Torwächtern, kann man sie vielleicht nennen, die auf jeden Fall verhindern wollten, dass ehemalige Widerstandskämpfer in diesen Behörden wie Auswärtiges Amt oder Bundeskriminalamt wieder einziehen würden.
John wurde in der DDR hofiert und herumgereicht, einerseits. Andererseits wurde er vom sowjetischen Geheimdienst verhört und praktisch durchgehend beschattet. Er erkennt, dass er nur Teil einer Propagandashow ist. Besuchern erzählt er, er fühle sich wie ein Zirkusclown. 12. Dezember 1955. Bei einem Besuch der Berliner Humboldt-Universität löst Otto John sich unter einem Vorwand von seinen Bewachern. Er verlässt die Uni durch einen Nebenausgang Richtung Unter den Linden. Dort steigt er in einem grünen Ford, in dem der dänische Journalist Henrik Bonde Henriksen wartet. Sie fahren zum Brandenburger Tor, wo der Journalist den Grenzern gut bekannt ist.
Ich rollte meine Fenster runter und sagte, soll ich unten aufmachen? Möchten Sie schauen? Und die Soldaten haben innerlich gefroren. Es war so -7 Grad oder sowas. So, die sagten, nein, bei Ihnen ist ja alles in Ordnung, das wissen wir. Der arme John, der nie eine Pfeife geraucht hat, der hat also geraucht und geraucht wie ein Verrückter und wurde mehr und mehr blass im Gesicht. Und ich hatte fast Angst, dass er sich übergeben sollte. Das wäre ja nicht so gut in dieser Situation. Aber wir sind dann weitergefahren.
Knapp 17 Monate nach seiner Ankunft in Ostberlin verlässt Otto John die DDR wieder. Diesmal waren die Verantwortlichen dort überrascht. Immerhin konnten sie sich noch zu einer Abschiedsmeldung durchringen.
Herr Dr. Otto John, ehemaliger Präsident des Bonner Amtes für Verfassungsschutz, dem am 20. Juli 1954 Asylrecht in der Deutschen Demokratischen Republik gewährt wurde, hat die DDR verlassen. Dr. John hatte sich schon wiederholt dahingehend geäußert, er gedenke in Westdeutschland den Kampf gegen den Neofaschismus zu führen.
Es sollte ein Befreiungsschlag werden, doch es kommt anders. John wird verhaftet. Damit hat er nicht gerechnet. Eine Frage stand wieder im Raum. Wie gelangte Otto John von West nach Ostberlin? War es tatsächlich eine Entführung, wie er bis an sein Lebensende behaupten wird?
In einem völlig abgedunkelten Raum liege ich auf einem Sofa. In der Ecke steht eine abgedunkelte Lampe, so eine Stehlampe wie diese da. Geradeaus zu meinen Füßen, die Hose ist ausgezogen, die Armbanduhr ist weggenommen. Und geradeaus ist eine Tür halb angelehnt offen. Da ist auch ein schlecht beleuchtetes Zimmer, in dem höre ich Leute sprechen. Und mitten in dem Zimmer, was ich durch die Doppeltüre sehe, sitzen drei kräftige Männer mit in blauen Anzügen. Einer raucht, einer liest und einer guckt zu mir hin. Links zur Seite von diesen drei Männern eine dicke Frau in weißer Bekleidung mit einer Haube auf dem Kopf und neben ihr ein kleines braunes Lederköfferchen. Dann habe ich weiter gehört, was wird da drüben geflüstert und höre, dass Russisch gesprochen wird.
Diese Geschichte klingt zweifelhaft. Zu viel spricht dagegen.
Wenn ich Otto John noch treffen könnte, was leider nicht der Fall ist, dann würde ich versuchen herauszufinden, warum er steif und fest, wider besseren Wissens doch eigentlich, an dieser Legende festgehalten hat, er sei betäubt worden und nach Ost-Berlin verschleppt worden.
Vor dem dritten Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe begann die Hauptverhandlung gegen den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzamtes, Dr. Otto John. Die Gerichtsverhandlung war für Bildreporter gesperrt. Die Anklage wirft John unter anderem Landesverrat vor.
Das Urteil: 4 Jahre Zuchthaus. 2 Drittel der Strafe musste Otto John verbüßen, bevor er vorzeitig aus der Haft entlassen wurde.
Das ist im Prozess ja auch deutlich geworden, dass man im Grunde genommen ihn als weichen, verweiblichten Mann dargestellt hat. Und das ist natürlich in der frühen Bundesrepublik etwas, was niemandem angeheftet werden wollte. Also da wird auch etwas in diesem Prozess propagiert, was man vielleicht soldatische Männlichkeit nennen kann.
In der DDR interessierte man sich nicht mehr für ihn. Er hatte seine Schuldigkeit getan. Hatte Otto John nun bewusst die DDR als Bühne gewählt, um wirkungsvoll Anklage gegen das wiederholte Erstarken alter Kräfte zu erheben? Wollte er ausgerechnet in der DDR zeigen, dass sich Demokratie immer auch Gefahren erwehren muss? Historiker kommen bei ihrer Forschung in den Archiven immer wieder an ihre Grenzen. Wenn Geheimdienste im Spiel sind, wird es ohnehin komplizierter. Eine letzte Wahrheit im Fall Otto John wird es vermutlich nicht geben. Otto Johns Biografie illustriert die Wirrnisse seiner Zeit und wirft Fragen danach auf, wie weit man geht, wenn man sich zwischen Anpassung und Widerstand entscheiden muss. Was ist da mutig, was ist da klug? Die Fragen lassen sich, wenn überhaupt, oft erst in der Rückschau beantworten. Aber Otto John konnte nicht zu lange warten.
Otto John, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, verschwindet und taucht in der DDR wieder auf. Ein Feature von Thomas Klug. Es sprachen der Autor Thorsten Föste und Barbara Becker. Ton Jan Fraune. Regie Johanna Tirntal. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.